Mit dem Jahr 2022 ging, finde ich, ein intensives Jahr vorbei. Und wahrscheinlich sind wir letztes Jahr alle relativ hoffnungsvoll in das Jahr gestartet und haben noch nicht damit gerechnet, was passieren würde. Ähnlich ging es uns, als die Corona-Pandemie losging. Auch da sind wir wahrscheinlich ziemlich hoffnungsvoll in das neue Jahr gestartet. Und dann passierte Anfang des Jahres etwas, was die ganze Welt komplett verändert hat. Und heute fängt das Jahr 2023 an. Und ich vermute, viele Menschen sind vorsichtig geworden bei der Frage, wie wird dieses Jahr wohl werden? Was wird uns, was wird mich erwarten? Wo werden wir uns hinbewegen? Womit muss ich klarkommen? Womit muss ich rechnen? Ich habe mit so ein paar Menschen gesprochen und gefragt, wie sie in das neue Jahr gehen und habe so ein bisschen gehorcht. Und ich habe vier unterschiedliche Antwortmöglichkeiten oder Haltung herausgehört. Zum einen gibt es da die, die Optimismus verbreiten. Die schauen optimistisch ins neue Jahr und sagen, mehr als es kann doch nur besser werden, sondern haben große Hoffnung und sagen, das Jahr 23 wird großartig. Und ich werde gute Sachen erleben und es wird mir gut gehen. Dann gibt es aber auch diejenigen, die eher pessimistisch ins neue Jahr schauen und sagen, nein, bei der aktuellen Situation dürfen wir nicht zu viel von diesem Jahr erwarten. Wir müssten uns darauf einstellen, dass es auch für uns Deutschen dieses Jahr härter wird. Dann habe ich die Motivierer entdeckt. Diejenigen, die sagen, nein, das Glück liegt in unserer Hand. Wir sind doch die eigenen Glückes Schmied. Und die haben dann gute Vorsätze oder auch gute Appelle an andere und sagen, wenn wir es anpacken, dann schaffen wir es auch. Und dann habe ich noch die in den Tag hinein Leber entdeckt. Die sagen, ach komm, Silvester ist doch auch nur ein Tag wie der andere. Das Leben geht doch weiter. Was kümmert mich morgen? Ich will den Tag heute genießen. Und wenn ich mir diese unterschiedlichen Möglichkeiten anschaue, dann komme ich zu dem Schluss, ja genau, so ist doch das Leben. Das ist doch das Leben. Ich bin mir sicher, es werden in diesem Jahr gute und schöne Dinge passieren. Aber es wird nicht alles rosig sein. Das Leben ist ja nicht immer nur eine gerade nach oben, sondern, das wissen wir alle, das Leben verläuft wellenartig. Manchmal geht es mal ein bisschen länger bergauf und manchmal fällt es auch wieder ein bisschen weiter ab. Aber im Ganzen kann man sagen, das Leben ist wie so eine Welle. Einige Situationen, die rechtfertigen einen pessimistischen Blick ins neue Jahr. Aber gerade für uns Christen kann es ja nicht komplett dunkel sein, das neue Jahr, sondern wir dürfen auch im neuen Jahr hoffen auf unseren Herrn. Es macht durchaus Sinn, sich Gedanken darüber zu machen, wie man selbst das neue Jahr gestalten möchte, wie man konkrete Dinge vornehmen kann, sich ein paar gute Vorsätze zu stecken, ist ja nicht verkehrt. Aber wenn man sieht, wie viele dieser guten Vorsätze schon in der ersten Woche über den Haufen geworfen werden, dann kann man auch mal beliebig sagen, ach, was kümmert mich morgen? Es ist doch eh nur ein Jahr wie jedes andere, nur ein Silvester von vielen. Ich guck mal, was der Tag bringt. Genauso ist das Leben. Nicht immer bergauf, sondern auch mal bergab. Und manchmal kommen da ganz unvorhergesehene Kurven oder Hindernisse, denen wir ausweichen müssen oder die wir bewältigen müssen. Und wenn ich mir das so anschaue, diese Gedanken, dann passt diese so komplett ungeschönte Geschichte mitten aus dem Leben hier in dieser Jahreslosung und dem Zusammenhang da super hinein. Eine Geschichte ungeschönt mitten aus dem Alltag dreier Menschen. Und diese Geschichte, die würde auch heute genügend Material bieten, um damit einige Episoden, gute Zeiten, schlechte Zeiten zu füllen. Da haben wir eine komplizierte Dreiecksbeziehung, eine problematische Schwangerschaft, da haben wir Eifersucht, da haben wir Intrigen, Familienstreit und in all dem irgendwie doch eine unerwartete Hoffnung. Und diese ganze Geschichte, dieses ganze komplizierte Beziehungsgeflecht beginnt mit einem großen Versprechen Gottes. Abraham und Sarai, später Abraham und Sarah, wurden von Gott nach Kanaan geführt. Voller Vertrauen hören sie auf die Stimme Gottes, sie verlassen ihre Heimat und gehen nach Kanaan. Dort sollten sie leben und sie lebten gut. Es war ein gutes Land und in diesem Land schenkte Gott den beiden Reichtum. Das, was sie besaßen, wurde größer und sie lebten, man könnte vielleicht sagen, in Saus und Braus. Problem nur, die beiden waren sehr alt und sie hatten noch keine Kinder. Und das ist eine sehr belastende Situation heute und damals noch mehr. Und Abraham bewegte diese große Frage, wem soll ich einmal all diesen Besitz, alles, was ich habe, hinterlassen? Ohne dass Abraham Nachkommen besitzt, wäre die logische Folge, dass einer seiner Knechte, ein Knecht, der bei ihm geboren und aufgewachsen ist, sein Besitz erben wird. Aber Gott sagt dann in Kapitel 15, also ein Kapitel bevor unsere Geschichte passiert, in Vers 4, nein, nicht ein Knecht von dir soll dein Besitz erben, sondern du selbst wirst einen Sohn bekommen und der soll dein Erbe sein. Und dann sagt Gott noch zu Abraham, und du wirst so viele Nachkommen haben, wie du Sterne am Himmel siehst. Ein starkes Versprechen. Die Erfüllung dieses Versprechens wäre ein großes Wunder. Ein gewaltiges Wunder. Und ich vermute, dass in diesem Moment Abraham wirklich voller Hoffnung war und dachte, was habe ich für einen großartigen Gott? Er wird sicherlich mit Sarah über diese Verheißung gesprochen haben. Vielleicht haben sie sich beide gefreut. Aber dann lesen wir in Kapitel 6, Vers 1. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar keine Kinder. Was für ein weitreichender Satz. Ein großartiges Versprechen Gottes, aber es passierte nichts. Es verstrichen Jahr um Jahr und je mehr Jahre verstrichen, desto absurder wurde ja die Hoffnung. Sarah, schon damals eigentlich nicht mehr im gebärfähigen Alter, wurde immer älter. Ja, und je älter man wird, desto schwieriger ist ja auch, so eine Geburt zu durchstehen. Und tatsächlich konnte Sarai nicht mehr glauben, dass durch sie dieses Versprechen Wirklichkeit werden würde. Die Lösung steht dann direkt auch in diesem Vers. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder, aber sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Sie selbst konnte nicht glauben, dass sie diejenige ist, durch die Gott sein Versprechen wahr werden lassen würde. Also versucht Sarai, diesem Versprechen Gottes, etwas auf die Sprünge zu helfen. Und ihr Vorschlag, den sie dann hat, ist für damalige Zeiten nichts Ungewöhnliches, auch nichts Verwerfliches, sondern durchaus gängige Praxis. Abraham soll Hagar, die Magd, die Sklavin von Sarai, zur Nebenfrau nehmen. Und Hagar soll sozusagen als Leihmutter dienen für das Kind, das dann der Herrin, also Sarai, gehören soll, also dann als Sohn von Abraham und Sarai angesehen wird. Und so soll dann Hagar dafür sorgen, dass dieses Versprechen Gottes Wirklichkeit wird. In Vers 2 lesen wir dann, Abraham hörte auf die Stimme Sarais. Abraham lässt sich auf diese Idee ein. Eigentlich damals ja noch viel patriarchaler, die ganze Gesellschaft. Ja, Abraham war der das Sagen hatte. Ja, aber das wissen wir ja auch, ne, dass hinter einem starken Mann eine noch stärkere Frau steht. Und wenn es nach außen hin so aussieht, dass der Mann die Zügel in der Hand hat, dann weiß man oft, wer dann zu Hause wirklich denn die Strippen zieht. Und es scheint auch hier so zu sein. Abraham lässt sich auf den Vorschlag Sarais an. Und das zeigt, wie er mittlerweile diese Verheißung Gottes zu deuten schien. Statt auf ein Wunder zu hoffen, das vielleicht nie eintreten wird, ist es doch nur vernünftig, das Naheliegende zu tun, oder? Also passiert es. Die Probleme fangen an. Und Hagar wird zum Spielball zweier Menschen, die große Hoffnung haben. Ohne dass Hagar eine Wahl hat, wird sie Abraham zur Frau gegeben. Und sie wird benutzt wie ein Objekt. Sie soll ein Kind bekommen, das sie aber selber nicht ihr eigenes nennen darf. Man kann nur vermuten, was diese Situation seelisch für Hagar bedeutet haben muss. Aber dann wird sie tatsächlich schwanger. Und plötzlich sieht Hagar sich in einer neuen Position. Und da kommt diese Idee, ich könnte doch diese neue Situation zum Vorteil nutzen. Hagar weiß, sie ist jünger als Sarah, deswegen wahrscheinlich auch attraktiver als Sarai. Und nicht nur das, sie ist diejenige, die schwanger würde. Wahrscheinlich bekommt sie einen Sohn. Ja, sie ist die, die schwanger wird, nicht Sarai. Was wäre denn, wenn Abraham sie bevorzugen würde, ihr den Vorrang über Sarai geben würde? Ihr als die attraktivere, jüngere, gebärfähige Frau. Sarah spürt diese neue Haltung von Hagar und ich glaube, das verstärkt nur die Gefühle, die bei Sarai eh schon da waren. So ein Gefühl wie Neid, auch irgendwie Groll. Warum schenkt Gott mir kein Kind? Gleichzeitig auch die Scham. Was bin ich für eine Frau, wenn ich es nicht mal schaffe, meinem Mann einen Erben zu geben? Dann diese große Eifersucht. Es kann ja kein schönes Gefühl sein, wenn man das Ehebett mit einer jüngeren Frau teilen muss. Es war zwar ihre eigene Idee, aber jetzt leidet sie drunter. Und diese neue Haltung von Hagar, diese Hoffnung, vielleicht kann ich da irgendwas draus schlagen, diese neue Überheblichkeit, die macht es nicht besser. Also klagt Sarai Abraham ihr Leid und jetzt sorgt Abraham für klare Verhältnisse und sagt, du bist die Frau und Hagar ist deine Magd, tu mit ihr, was in deinen Augen richtig ist. Und ab da muss Hagar unter der fiesen Behandlung von Sarai leiden. So schlimm leiden, dass sie sich gezwungen, sie zu fliehen. Und es wird hier nicht beschrieben, wie Sarai Hagar behandelte, aber wenn eine Sklavin sich entschließt zu fliehen, dann muss man wissen, das muss wirklich schlimm gewesen sein. Denn eine Sklavin, die schwanger ist, die ihr sicheres Haus verlässt ins Ungewisse, die geht ein großes Risiko ein. Die begibt sich letztlich ins Leben Gefahr und ist darauf angewiesen, dass irgendein barmherziger Mensch sich ihrer annimmt. Eine lebensbedrohliche Situation. Hagar flüchtet also und das Drama ist perfekt. Aus menschlicher Sicht ist es eine unlösbare Zwickmühle. Ein unerfülltes Versprechen. Ein Mann, der nicht klar sieht, wie dieses Versprechen wahr werden soll. Zwei Frauen, für die er irgendwie verantwortlich ist, die sich aber irgendwie keilen. Eine Frau, die eigentlich das Recht hat, das Sagen zu haben, und die andere, die sich gezwungen sieht, zu flüchten. Aus menschlicher Sicht eine unlösbare Zwickmühle, aber nicht für Gott selbst. Und hier beginnt das Schöne dieser Geschichte: Gott greift ein. Hagar ist darauf angewiesen, dass da jemand kommt, der hilft, und derjenige, der hilft, ist kein geringer als Gott selbst. In Vers 7 lesen wir das. Da heißt es, aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen auf dem Weg nach Schur. Der Herr fand sie dort. Das heißt, wir sehen hier, Gott greift aktiv ein. Ja, dieses er fand sie ist ein Hinweis darauf, dass Gott sehr wohl dieses ganze Treiben in der Familie schon die ganze Zeit beobachtet hat, zugeguckt hat und jetzt sagt, ich muss etwas tun, jetzt braucht Hagar meine Hilfe. Ich meine, Gott muss sie nicht buchstäblich suchen, aber er macht sich doch auf die Suche nach ihr, um sie zu finden. Und der Engel des Herrn spricht mit Hagar und da gibt es zwei ganz wichtige Hinweise oder Aufträge, Dinge, die der Engel ihr sagt. Und das erste ist erstmal gar nicht so ermutigend. Hagar auf der Suche nach einer Lösung freut sich über göttliche Hilfe. Und das erste, was Gott sagt, kehre zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter sie. Das erste, was Gott ihr sagt, hey, akzeptiere dein Los. Du bist eine Sklavin. Das, was dort passiert, mag in deinen Augen Unrecht sein, aber es ist die gängige Praxis und jetzt geh zurück und akzeptiere, dass das Kind, das du geboren wirst, eine Idee von Sarai war. Nimm dieses Los an. Nicht sehr ermutigend, nicht sehr frohmachend, könnte ich mir vorstellen. Aber da bleibt der Engel des Herrn nicht stehen, sondern er sagt, du bist schwanger und du wirst einen Sohn bekommen. Es wird keine Tochter, sondern dieser Stammhalter, den Abraham sich wünscht, das ist, der ist tatsächlich in deinem Bauch, anders als sie zu dem Zeitpunkt sehen können natürlich. Und der Engel des Herrn sagte, diesem Sohn sollst du den Namen Ismael geben. Und das ist eine sehr spannende Aussage, dass Gott der Hagar sagt, du sollst deiner Tochter, deinem Sohn den Namen geben. Das stand ihr aus zweierlei Gründen gar nicht zu. Erstens ist es der Vater, der dem Sohn den Namen gibt. Und zweitens soll Hagar ja gar nicht die Mutter sein, sondern Sarai. Aber Gott sagt, gib du deinem Kind den Namen Ismael. Und später lesen wir, dass Abraham diesem Kind den Namen Ismael gibt. Das heißt, Abraham lässt sich darauf ein, auf diesen Namensvorschlag, der dann ja von Hagar kommt. Aber was Gott Hagar damit sagt, es wird tatsächlich dein Sohn sein. Du wirst die Mutter dieses Kindes sein. Nicht Sarai wird die Mutter sein, sondern du wirst die Mutter sein. Und dann, als wäre das nicht schon genug, kommt dann diese große Verheißung. Diese Verheißung, dass auch Ismael eine große Zahl von Nachkommen haben wird. Also das erstmal dieser schwere Auftrag, kehre zurück, nimm dein Los an, aber wenn du das tust, dann erwartet dich etwas Großes, dann ist da eine große Verheißung, über die du dich freuen könntest. Und aus dieser Begegnung mit Gott schöpft Hagar neuen Mut, denn dann lesen wir in Vers 13, und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist der Gott, der mich sieht. Indem sie sprach, habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht. Spannend ist hier, finde ich, die Rolle von Gott. Dreimal taucht in diesem Zusammenhang das hebräische Wort für Gott, nämlich El, auf. Und das erste Mal taucht das Wort El auf in Vers 11, nämlich in dem Namen Ismael. Isma und dann El. Das ist das Erste. Und dann Vers 13, da sagt Hagar nicht einfach, du bist der Gott, der mich sieht, sondern sie gibt Gott einen Namen, nämlich den Namen El. El-Roi. Und dann in dem Zusammenhang, aber schon in Kapitel 17, in Vers 1, also direkt nach dieser Begebenheit, nennt Gott sich selber El Shaddai. El Shaddai. Wir haben also hier erstmal eine Selbstoffenbarung Gottes. Gott offenbart einen Namen von ihm, nämlich El Shaddai. Und dann den Auftrag Gottes an Hagar, nenn deinen Sohn Ismael. Und dann Hagar, die aufgrund ihrer Begegnung mit Gott sagt, dieser Gott, der mir begegnet ist, ist El Roi. El Shaddai, also fangen wir damit mal an, weil El Shaddai, die Selbstoffenbarung Gottes, die zuerst in 17 Vers 1 kommt, gilt natürlich immer. El Shaddai ist auf Deutsch Gott, der Allmächtige. In Vers 17 begegnet Gott an Abraham, da heißt es, als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin El Shaddai, ich bin Gott der Allmächtige, wandle vor mir und sei untadlich. So stellt Gott sich Abraham 4 Jahre, nachdem Ismael geboren wurde, vor. Und Gott sagt damit zu Abraham, rechne mit meiner Allmacht. In dieser Situation, in dieser Szene, die damit begann, dass Abraham und Sarai nicht mit der Allmacht Gottes rechneten, kamen ganz viele Probleme hervor. Und Gott muss Abraham daran erinnern, ich bin der allmächtige Gott, du kannst mit allem rechnen. Vertrau auf meine Allmacht. Vielleicht ist diese Herausforderung für dich nicht lösbar, aber ich kann jedes Problem lösen. Das sollten wir uns auch sagen lassen. Gott ist der Allmächtige, nicht nur damals im Leben von Abraham, sondern auch in deinem persönlichen Leben kannst du mit Gott, dem Allmächtigen, rechnen. Der Allmächtige, der alle seine Versprechen hält und der jede seiner Zusagen einhalten lässt. Das Problem ist, Gott ist allmächtig, aber leider unsichtbar. Es wäre so schön, wenn wir Gott immer vor Augen hätten. Ja, Gott sieht uns und wir sehen ihn. Das würde, glaube ich, Glauben viel einfacher machen, aber wir sehen Gott eben nicht. Und gerade in Schwierigkeiten wird da Glaube dann schwierig. Ich meine, wie viele Jahre mussten vergehen, bis das Versprechen an Abraham sich erfüllte? Abraham war 75 Jahre alt, als Gott ihm das erste Mal sagte, dass er selber Nachkommen haben würde. Und nun steht hier, ist er schon 99 Jahre alt und es ist immer noch nichts passiert. Mal eben rechnen, wie viele Jahre? 24 Jahre. Ein Versprechen, das für Sarai und Abraham existenziell sind. Hier geht es um ihre Nachkommenschaft, um ihr Erbe. Und es verstreichen 24 Jahre und außer diesem Problem, diesem Ausrutscher mit Hagar, passiert nichts. Also da kann man doch schon mal ins Zweifeln kommen. Ist es da nicht normal, dass der Glauben herausgefordert wird? Aber Gott hält alle seine Versprechen. Alle Verheißungen treffen ein, auch in deinem Leben. Aber wir sind gleichzeitig herausgefordert, Glauben zu lernen. Diese Zeiten des Wartens, diese Zeiten der Ungewissheit, auch in deinem Leben sind Zeiten, in denen Gott dir zumutet, Glauben und Vertrauen zu lernen und an dem festzuhalten, was Gott dir versprochen hat. Ja, und diese Zeiten sind hart, auch Zeiten des Leides sind hart, aber Gott mutet uns diese Zeiten zu. Denn auch in diesen Situationen bleibt Gott der Allmächtige. Und das selbst dann, wenn wir schlechte Entscheidungen treffen. Wisst ihr, wenn der Glaube versagt und Vertrauen auf Gott schwach wird, ja, dann sind auch die schlechten Entscheidungen nicht mehr weit. Aber auch das ändert nichts an seiner Allmacht. Und das wird ja in dieser Geschichte so deutlich, denn Gott greift ein. Der Name Ismael, der beschreibt nun den Anfang von Gottes Eingreifen in dieser Situation. Ismael bedeutet so viel wie Gott hört. Gott hört. Dann heißt es hier nämlich als Erklärung, du sollst ihm den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern gehört hat. Ich fand das erstmal so ein bisschen brutal. Ja, Jammern ist ja heute, ne, wenn man sein Kind sagt, jammer jetzt mal nicht so viel. Ja, aber in diesem Fall war es ja wirkliches, berechtigtes Jammern, Klagen. Wir wissen gar nicht, was Hagar gebetet hat. Das wird uns hier nicht erzählt, aber Gott hört und greift ein. Er hört Hagar, diese unbedeutende Sklavin, die da am Boden, an diesem Brunnen liegt, nichts mehr zu erwarten hat von ihrem Leben, die ausgenutzt wurde, damit andere Träume wahr werden. Diese unbedeutende Sklavin hört Gott. Noch mehr, er hört sie nicht nur, sondern er erhört sie. Diese Lösung Gottes hört sich aber nicht nach einer Erhörung an. Habe schon gesagt, geh zurück zu Sarai, füge dich deinem Schicksal. Aber Gott bleibt da eben nicht stehen. Aber das ist auch heute so. Gott nimmt die Folgen von Fehlentscheidungen nicht ab. Das ist ja manchmal so das, was wir erwarten. Ich treffe eine schlechte Entscheidung oder ich leide unter schlechter Entscheidung anderer und Gott kommt nun und nimmt das ab, die Konsequenzen. Nein, die ganzen Konsequenzen, die dieser Ausrutscher, könnte man fast sagen, mit sich bringt, die muss jeder Einzelne von ihnen selber tragen. Die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Denn wir wissen, Isaak wird geboren und plötzlich ist da Ismael und Isaak beides eigentlich Erben von Abraham und Abraham muss sich für die Verheißung für Isaak entscheiden. Und irgendwann stehen Hagar und Ismael wieder vor einer Herausforderung. Gott nimmt das nicht. Die Folgen unserer Fehlentscheidung nimmt uns nicht ab. Aber das Spannende ist, dass Gott, der Allmächtige, auch in Situationen des Versagens die Macht hat, Neues zu schaffen. Also schickt Gott Hagar nicht nur zurück, sondern er gibt dir ein Versprechen. Du wirst den Sohn haben. Und er wird eine große Nachkommenschaft haben. Und aufgrund dieser Begegnung nun gibt Hagar Gott den Namen El-Roi. Du bist der Gott, der mich sieht, der mich wahrnimmt, der mich am Boden gesehen hat und geholfen hat. Also El-Shaddai, Gott offenbart sich selbst als der Allmächtige. Ismael beschreibt, wie der Allmächtige eingreift. Und El-Roi beschreibt dann die Erkenntnis und die Erfahrung von Hagar. Die Erkenntnis und die Erfahrung, Gott ist ein Gott, der sieht, der hinguckt, der nicht übersieht, sondern ein Gott, der mich sieht. Und das finde ich so spannend, dass Hagar Gott diesen Namen gibt, aufgrund ihrer Erfahrung. Es ist natürlich auch gut, im Glauben zu wissen, Gott sieht mich. Das immer wieder zu sagen und so seinen Glauben zu stärken. Aber hier erleben wir, wie Gott einem Menschen diese Erfahrung der Nähe Gottes schenkt. Diese Erfahrung, Gott lässt mich nicht alleine, er hört mich, er sieht mich und er greift ein. Denn wenn Gott hinguckt, dann bleibt er nicht nur beim Sehen, sondern dann greift er ein. Wie oft sehen wir Menschen in Not, in Schwierigkeiten, in Problemen, Menschen am Abgrund, wir sehen sie, aber wir tun nichts. Dieses Sehen ist ja nicht gemeint, sondern wenn Gott sieht, wenn Gott der Allmächtige sieht, dann greift er auch mit seiner Allmacht ein. Gott ist der Gott, der sieht, der hinguckt, nicht übersieht. Man kann also mit Recht sagen, auch wenn die genaue Übersetzung eigentlich heißt, Gott ist der Gott, der sieht, kann man sagen, Gott ist ein Gott, der mich sieht, der dich sieht. Gott schaut hin. Wie wird also das neue Jahr? Ich habe keine Ahnung. Ich wage auch keine Prognose. Ganz sicher wird es Höhen und Tiefen geben, einige unerwartete, vielleicht auch unnötige Kurven. Wir können noch nicht sehen, welche großen oder kleinen persönlichen Krisen da kommen werden, ob überhaupt welche kommen werden, welche Fehler wir machen, welche Probleme auf uns zukommen. Sicher ist, dass dieses Jahr einiges mitbringen wird. Aber trotz dieser ganzen Unsicherheit, dieser unbeantworteten Fragen, haben wir Grund zur Hoffnung. Denn der Gott, der Allmächtige, der El-Shaddai, sieht auch uns. Amen.